Viele von uns können sich noch an das Jahr 2022 erinnern. Und in diesem Jahr haben sich einige Begriffe in unseren Kopf eingebrannt. Das Wort des Jahres zum Beispiel war Zeitenwende. Da gab es noch die Gaspreisbremse. Und eines auch mit der einflussreichsten Worte war der sogenannte Doppelwumms. Olaf Scholz hat diesen ausgerufen. Dieser Doppelwumms waren 200 Milliarden schweres Rettungspaket der Bundesregierung zur Bewältigung der Energiekrise für Privat- und für Firmen. Und ein oder andere hat es vielleicht gemerkt oder nicht, spürbar oder weniger spürbar. Für die Bürger des Landes war es etwas, was sie vielleicht wieder in die Spur gebracht hat, beziehungsweise was ihnen geholfen hat. Und ganz ähnlich beschreibt Jesus die Aufgaben des Heiligen Geistes. Dieser ist auch gekommen und hat Maßnahmen vollzogen. Bis heute vollzieht er sie auf der einen Seite gegen die Welt und auf der anderen Seite für die Jünger. Er arbeitet für die Jünger. Er bringt etwas in Spur und er hilft den Jüngern. Und dabei dürfen wir natürlich die Arbeit des Geistes nicht mit irgendwie so einem Wusch-Wumms vergleichen. Also letztlich wird jeder Vergleich hinken, wenn wir diese Arbeit des Heiligen Geistes irgendwie plastisch vor Augen haben wollen. Der Heilige Geist ist die göttliche Person und er hat diese permanent wirkende Kraft. Das ist diese Kraft, die doppelt wirkt in der Welt und für die Leute, die mit Jesus unterwegs sind. Dieser Doppelwumms. Und in unserem heutigen Text aus Johannes 16, die Verse 8 bis 15, werden wir genau diese zwei Aspekte finden. Zwei Aufgaben des Heiligen Geistes, damit du für deinen Auftrag ermutigt wirst. Zwei Aufgaben des Geistes in der Welt, damit du für deinen Auftrag ermutigt wirst. Wir schlagen Gottes Wort auf, wir lesen Gottes Wort. Johannes 16, ab Vers 8. Und wenn er, der Beistand, der Heilige Geist, gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben, von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum sagte ich, dass er von dem Meinen nimmt und euch verkündigen wird. Worte unseres lebendigen Gottes. Lasst mich nochmal beten, bleibt ruhig sitzen. Jesus Christus, danke dafür, dass du diese Worte zu deinen Jüngern damals gesprochen hast. Und wir wollen forschen und verstehen, Herr, was du damit aussagen möchtest, was deine Absicht damit ist, Herr, dass sie Johannes uns so aufgeschrieben hat. Dass wir für heute und hier gestärkt werden, ermutigt werden, unseren Auftrag wahrzunehmen. Ich bete darum, dass du uns hineinführst in deine Wahrheit, dass wir sie verstehen und dass unser Herz bewegt wird. Amen. Ja, im Vergleich zu dem Doppelwumms von Olaf Scholz ist das natürlich hier, worum es hier geht, unermesslich viel höher. Es geht um diese große, durchdringende, wirksame Kraft des Heiligen Geistes in diesen beiden Aufgaben, die hier dargestellt werden. Dieser Doppelwumms gewissermaßen, also der Heilige Geist überführt die Welt, das ist das Erste, was wir sehen und das ist so kraftvoll, wie wir uns gleich anschauen werden. Und der zweite Aspekt ist, dass der Heilige Geist eben für die Jünger arbeitet. Damals ganz speziell für die Jünger, dass die Vorbereitung gewissermaßen auch des Neuen Testaments, was wir uns anschauen werden, aber es ist immer noch derselbe Geist, der auch in dir und in mir wirkt, mit derselben Kraft wie damals. Also zwei Aufgaben des Heiligen Geistes, damit du für deinen Auftrag ermutigt wirst. Denn in diesem Kontext befinden sich die Jünger. Es ist der Abend vor der Kreuzigung Und sie waren da voller Angst, sie waren verwirrt, weil Jesus sie verlassen wird, weil Judas Jesus verraten hat, weil Jesus von seinem Tod spricht und sie verstehen das nicht. Er hat ihn gerade angekündigt, die Welt wird euch hassen, weil sie mich hasst. Sie waren entmutigt, sie waren enttäuscht. Sie haben sich das mit dem Messias in vielerlei Hinsicht auch anders vorgestellt. Sogar als Jesus ihnen 40 Tage nach seiner Auferstehung nochmal über das Himmelreich predigt, Apostelgeschichte 1-3. Sie stellen direkt danach die Frage nach dem Reich Gottes und haben immer noch nicht verstanden, in welcher Reihenfolge, wie das funktioniert. Und hier sind sie entmutigt, enttäuscht, traurig. Und Jesus bereitet sie in den Kapiteln 13-17 darauf vor, wie der Vater mich gesandt hat, so sagt es ihnen dann später in Kapitel 20, Vers 21, so sende ich euch. Ich werde gehen, aber er wird kommen, der Geist, und er wird euch helfen, den Auftrag fortzuführen in dieser Welt. Und es ist der gleiche Auftrag, den du hast und den ich habe. Der Auftrag, Menschen die frohe Botschaft zu bringen und Menschen zu taufen und zu lehren, alles zu bewahren, was Jesus gesagt hat. Der Missionsbefehl, das ist unser Auftrag. Aber für sie steht hier diese Frage, wie sollen wir das tun? Dieser Text ist so grundlegend wichtig für unsere Mission, weil wir vielleicht auch viele Enttäuschungen erleben und manchmal denken, es kommt so sehr auf uns an. Wir haben einen Auftrag, wir sollen aktiv sein, gar keine Frage. Aber hier sehen wir vor allem die wirksame Kraft des Geistes in dieser Welt, in dem ersten Aspekt. Die Jünger haben sich gefragt, wie können wir trotz des Hasses treu sein und diese Verkündigung voranbringen? Wie sollen wir die Kraft haben in dieser Welt? Und Jesus gibt ihnen eine Antwort. Der Heilige Geist, er wird kommen. Er wird helfen, das zu tun. Und so sehen wir in den ersten 4 Versen, der Heilige Geist überführt die Welt. Das ist diese überführende Wirkung des Geistes in dieser Welt, die hier dreigeteilt ist. Und sie soll auch eben der Ermutigung deines und meines Auftrags dienen. Dass wir sehen, der Geist wirkt. Schaut nochmal rein in den Text in Vers 8. Wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Schon öfter gelesen und ich habe mich öfter immer gefragt, boah, was bedeutet das? Ein bisschen danach wird es dann noch erklärt oder vielmehr auch begründet, warum er davon überführt. Steht immer bei mir ein weil. Aber was bedeutet das? Nun, Vers 7 haben wir gesehen, der Geist der Wahrheit, er wird kommen. Ja, wenn Jesus hingeht, wird er ihn senden. Und nach dem, was wir uns heute anschauen, müssen wir wissen, das Aufgabenspektrum des Heiligen Geistes ist natürlich weit größer als nur diese beiden recht großen Aufgaben schon. Er tut so viele Dinge mehr als nur diese beiden in der Welt und für und unter den Gläubigen. In Vers 8 leitet Jesus dann diese zentrale Aussage ein, die recht kurz ist, aber doch so tiefgründig, so umfassend dieses Wirken des Geistes gegenüber der Welt beschreibt. Das Wort überführen, so steht es bei mir, oder die Augen auftun, zurechtweisen, alles diese Aspekte, möchte ich gleich noch ein bisschen erklären, worum es hier geht, sind eigentlich ein juristischer Begriff, der oft sehr negativ gebraucht wird. Aber hier ist es aus Sicht Gottes, möchte ich sagen, aus Sicht Jesu Christi, das notwendige Wirken des Geistes. Weil Menschen in der Folge dieses Wirkens zum Glauben an Jesus Christus kommen können. Theologisch gesehen also etwas durchaus Positives. Und dieses Wort, was hier für überführen steht, übersetzt man manchmal mit Strafen und auch Verklagen. Also es wird auch gebraucht als die Folge dessen, was man aufdeckt, beweist und zurechtweist. Auch eben mit Strafen des Zurechtweisen, was wir auch im Kontext der Gemeindezucht, Matthäus 18, finden. Also Verurteilung von Sünde. Aber worum es hier geht und wo es hier gebraucht wird, ist, ich sag mal, dieser Schritt davor, dieses Nachweisen, Überzeugen und dieses Zurechtweisen, in die richtige Richtung bringen, hinweisen auf das Richtige. Und er führt hier eine Beweiskette auch aus. Wir haben diese drei Beweise in den Versen 9, 10 und 11. Weil sie nicht an mich glauben, überführt er sie. weil ich zum Vater gehe, überführt er sie von Gerechtigkeit und weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Also das ist die Beweislage, die hier vor Gericht gilt. Und deswegen weist er sie zurecht. Er überzeugt sie, das ist seine Arbeit, die Welt. Und somit ist der Heilige Geist, wenn wir uns das juristisch vorstellen, ein Gericht, ist der Richter oder ja, Richter und Staatsanwalt zugleich. Er führt die Beweisführung und er urteilt und weist zurecht. Alle drei haben einen bestimmten Grund, eine Beweislage, die wir gleich genauer als uns anschauen werden. Und alle drei Beweise haben eigentlich unterschiedliche Personen im Blick. Das ist auch noch sehr interessant hier. Deswegen dieser Text, der ist so kurz, aber so tiefgründig, finde ich. Wenn wir sehen, von Sünde, weil sie, also die Menschen aus der Welt, nicht an mich glauben. Von Gerechtigkeit aber, da ist Jesus dann im Blick, in der Beweisführung, weil ich zum Vater gehe, geht es um die Gerechtigkeit, die mit Jesus verbunden ist. Und im dritten Teil geht es um den Fürst dieser Welt, der gerichtet ist. Und das wissen wir schon aus Johannes 12, das ist der Satan, der Teufel. Also die Beweisführung hängt hier einerseits an dem Unglauben der Welt, an dem, dass Jesu Gerechtigkeit wirklich wahr ist und dass er auferstanden und in den Himmel gefahren ist und an dem Gericht des Satans. So wird hier argumentiert. So sagt Jesus es seinen Jüngern. Und vielleicht stehen wir genauso da, Vers 12, ich habe euch noch vieles zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht verstehen. Und ich stand auch da und dachte mir, boah, was ist das für eine komplexe Sache, die der Geist hier tut? Und ich hoffe, dass wir ein bisschen Verständnis heute dessen gewinnen, was für eine wirksame Kraft der Welt, der Geist allgemein in dieser Welt hat. Und bevor wir uns die Details dann anschauen, kommt vielleicht noch die Frage auf, wann und wie tut der Geist das? Oder wodurch tut der Geist das? Hat er das schon einmalig getan? Das ist geschehen? Oder manche weisen direkt auf diesen Moment der Wiedergeburt hin. Ja, das tut er genau in einem Menschen bei der Wiedergeburt, dass er sie überführt von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Ich würde es eher als die Folge dessen beschreiben, was hier als Großes für die ganze Welt beschrieben steht. Hier geht es um die Welt allgemein, die überführt wird, sagt Jesus. Und die Folge dessen ist dann, dass es in den einzelnen Menschen zur Wiedergeburt kommt. Aber Jesus bleibt hier allgemein bei dem Wirken des Geistes. Und so denke ich, müssen wir es verstehen als ein andauerndes Wirken des Geistes in dieser Welt. Dass er wirkt, dass er da ist und permanent überführt. Und die Frage ist, wie tut der Geist das? Ich habe gesagt, es ist nicht irgendeine schwebende Kraft, die da ist, sondern es ist eine Person. Und diese Person lebt in jedem Einzelnen, der gläubig ist. Und das ist gewissermaßen das Mittel, das Werkzeug, wodurch der Geist wirkt, durch das Zeugnis der Jünger. Indem sie dieses Wort, wo er dann auch später in Vers 13 sagt, was ich euch verkündigen werde, was ihr letztlich auch niederschreiben werdet, das gebrauchen wir, das Evangelium, die gute Nachricht. Das ist sein Wirken durch diejenigen, die gläubig sind. Und dadurch zeigt er der Welt eine dreifache Schuld gewissermaßen aus. Wir sind hier im Gerichtsprozess, wenn man so möchte. Eben ein andauerndes, überführendes Wirken durch die Anwesenheit des Heiligen Geistes und durch das Zeugnis derjenigen, die zu Jesus gehören. Er gebraucht das Wort Gottes, er gebraucht das Evangelium, um die Menschen diese Überführung oder durch dieses Evangelium die Überführung zu tun. Der Heilige Geist überführt durch das Wort. Das war schon immer so. In der Apostelgeschichte lesen, Apostel 2, 37, 16, 14, 1. Thessalonicher 1, Vers 5, der Geist benutzt das Wort, was du und ich, was wir verkündigen. Das Wort, was Menschen lesen, wo steht, du bist Sünder. Du glaubst nicht. Es ist Jesu Gerechtigkeit, die dich rettet. Und es wird ein Gericht geben. Und das wollen wir jetzt im Einzelnen jetzt anschauen, in den Versen 9 bis 11. Der Heilige Geist, so sehen wir in Vers 8, überführt die Welt von Sünde oder auch wegen Sünde. Es ist in unterschiedlichen Übersetzungen. Ich habe jetzt auf das Wort wegen hier einfach eingeschossen, sage ich mal, wegen ihrer Sünde. Und die Beweisführung ist klar. Nun, die Menschen dieser Welt glauben nicht an Jesus Christus. Jesus Christus wurde abgelehnt vom Volk der Juden im Großen und Ganzen. Und der Herr sagt, dass die Gegenwart des Geistes auf der Erde letztlich der Beweis ist. Der Geist ist da, weil Jesus abgelehnt wurde und erstmal wieder in den Himmel gefahren ist. Und die Welt sagt, nein, ich glaube nicht an Jesus Christus. Und ob die Welt vom Wirken des Geistes weiß oder nicht, das Verständnis haben sie normalerweise nicht. Ob sie daran glaubt oder nicht, es ist Realität, dass der Geist gekommen ist und wirkt. Und dass er seine Existenz zeigt, ihr habt Christus abgelehnt. Hier natürlich im Kontext auch verstanden, vor allem die Juden, die gesagt haben, das haben wir in Kapitel 12 gesehen, der Großteil der Juden hat gesagt, nein, wir wollen ihn nicht haben. Es findet seinen Höhepunkt noch kurz hiernach, kreuzigt ihn. Und das ist bis heute die große Sünde, der Unglaube, die Ablehnung des Retters. Und ja, es stimmt auch. Und das ist die Folge dessen, dass der Heilige Geist einen Sünder diese Wahrheiten aufdeckt, erklärt. Dass er am Herzen dann auch wirkt durch das Wort, im einzelnen Sünder. Dass er zur Vergebung führt, dass er Christus verherrlicht, groß macht, eben durch die Verkündigung dessen, was wir niedergeschrieben haben und was wir verkündigen. Dass er die Menschen überführt von ihrer persönlichen Sünde. Dass er ihnen zu verstehen gibt, sie brauchen Jesus Christus. Aber davon spricht nach meinem Verständnis der Text hier nicht, sondern erstmal von dem allgemeinen Wirken des Geistes in dieser Welt. Es geht hier nicht um die persönliche innerliche Überführung, die dann die Folge dessen ist, sondern das allgemeine Wirken durch deine und meine Verkündigung, durch das, was die Menschen hier lesen in der Heiligen Schrift, im Evangelium. Und diese Kraft wirkt in den Menschen, dass sie für schuldig befunden werden, weil sie nicht glauben. Er wirkt und hält ihnen, richterlich gesprochen, das Gesetz vor Augen. Das Gesetz ist auch ein Part, was wir in Römer 3, Vers 20 sehen, was Sünde aufdeckt. Ja, es führt zur Erkenntnis der Sünde. Und die große Sünde ist der Unglaube. Sie lehnen Jesus Christus ab. Und das wirkt der Heilige Geist, dass er das zeigt. Und das Zweite, was er wirkt, wo er überführt, ist wegen der Gerechtigkeit. Ich habe mich gefragt, was bedeutet das? Er überführt wegen oder von Gerechtigkeit. Die Beweisführung ist hier die doppelte, wenn wir reinschauen, Vers 10. Jesus sagt das, er begründet das, er beweist es, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. So eine Gerechtigkeit, Jesus nicht mehr sehen, was bedeutet das? Ich habe es gerade schon so ein bisschen angedeutet. Worum geht es hier? Nun, wir müssen verstehen, hier geht es um Jesus. Und er verknüpft den Beweis dessen, dass der Geist die Welt hier von Gerechtigkeit überführt, mit seiner eigenen Person, Jesus. Jesus war der Gerechte, der Sündlose, wie er selber immer wieder gesagt und gezeigt hat. Und die Juden brachten mit ihren Taten letztlich zum Ausdruck, dass er in ihren Augen nicht gerecht ist. Indem sie ihn ans Kreuz brachten. Aus ihrer Sicht war er ein Gotteslästerer. Aber, und das ist jetzt hier der Knackpunkt, das ist der entscheidende Beweis, den Jesus hier auch anführt, weil ich zum Vater gehe. Also Auferstehung und letztlich Himmelfahrt beweisen seine Gerechtigkeit, sie bestätigen sie. Dass er vollkommen ohne Sünde war und er wurde ja mit unserer Sünde beladen, ist dafür gestorben und der Vater hat Gericht geübt. Aber er war ohne Sünde, er war schuldlos. Und er wurde wieder auferweckt, weil er vollkommen gerecht war. Der Gerechte wurde auferweckt und er zeugt, der Heilige Geist zeugt von dieser Gerechtigkeit. Er beweist es, Jesus, also ich bin da, sagt der Geist, und ich zeige euch, Welt, ihr habt Jesus verworfen, ihr glaubt nicht an ihn. Er ist die einzige Möglichkeit, er war der Einzige, der das Gesetz ganz gehalten hat. Es gibt kein größeres Zeugnis, so sagt Gerde Koning, für Gerechtigkeit als das Hingehen des Sohnes zum Vater. Das ist der Beweis, den Jesus hier gibt, weil ich zum Vater gehe. Damit beweise ich, ich bin gerecht gewesen, immer. Und das hat funktioniert, was ich dort getan habe oder tun werde. Der Heilige Geist überführt die Ungläubigen also nicht nur ihrer Sünde, sondern zeigt ihnen auch die Notwendigkeit der vollkommenen Gerechtigkeit auf. Er überführt sie, er beweist ihnen, hey, Jesus ist hingegangen, es hat funktioniert. Ihr braucht Jesus, um es mit meinen einfachen Worten zu bezeichnen. Ihr braucht diese strahlende Gerechtigkeit Jesu Christi. Das war der zweite Aspekt hier. Und der dritte, er überführt von Gericht, steht bei mir in der Elberfelder. In anderen Übersetzungen ist es wirklich das spezifische Gericht, von dem Gericht oder wegen des Gerichts. Also sehr wahrscheinlich bezogen auf das Endgericht, wo jeder Mensch hinkommen wird, der nicht an Jesus glaubt. Und die Beweisführung ist hier, weil der größte Feind Gottes gerichtet ist. Ist auch interessant, dass Jesus das so beschreibt. Es sind so viele Fragezeichen wahrscheinlich. Und ich hoffe, ich versuche ein bisschen Licht reinzubringen. Der Fürst dieser Welt ist schon gerichtet. Aber hat Jesus schon sein Werk am Kreuz gemacht? Nein. Und trotzdem ist es schon so klar. Es war schon in 1. Mose 3, Vers 15 klar, dass jemand kommen wird, der der Schlange den Kopf zertreten wird. Er ist Gericht. Und im Kontext ist das Gericht für die Welt gemeint, die auch unter der verdorbenen Herrschaft des Satans steht. Er wird als der Fürst dieser Welt bezeichnet, als der herrscht in der Luft. Die Ansichten sind blind, fehlerhaft und böse. Ihr Urteil über Christus hat das bewiesen. Die Welt kann keine gerechten Urteile sprechen. Weil derjenige, der Fürst ist hier, der Lügner von Anfang an, in seinen Urteilen fehlerhaft ist. Lügnerisch. Aber er wurde am Kreuz letztlich besiegt. Und hier wird schon so beschrieben, als wäre es schon geschehen, weil es Realität schon ist. Dieser Weg ist festgelegt. Und es wurde genauso umgesetzt am Kreuz. Der Geist führt damit letztlich, dass er zeigt, hey, der größte Feind hat hier verloren. Er macht deutlich, das Argument wird vom Größeren zum Geringeren zu den Menschen aufgebaut. Doch ihr werdet vor Gericht sein. Er beweist ihnen hier, der Satan musste schon gerichtet werden, der größte Feind ist weg, so auch die Welt. Er nachweist ihnen, er zeigt ihnen, es wird Gericht geben. Und dieses Gericht muss praktisch natürlich noch vollzogen werden. Aber dadurch, dass der Geist schon hier ist, schwebt gewissermaßen, und wir lesen das an anderen Stellen, der Zorn Gottes schwebt über den Menschen. Wie das Damoklesschwert. Ich weiß nicht, ob ihr diese Legende kennt, dieses Damoklesschwert. Da gab es einen, nach der Legende, einen Hofdiener, der war ein bisschen neidisch auf den König, der eben dieses Königreich und viel Geld besaß. Und der König hat gesagt, gut, ich lade dich ein an meine Tafel, setz dich auf meinen Thron. Aber über diesen Thron hat er an einem Pferdehaar ein Schwert über genau diesen Thron gehangen. Und er lud diesen Hofknecht ein und sagte, du darfst da sitzen, genieße alles, was du möchtest, um ihm diese Privilegien zu zeigen. Und er zeigte, ein Königreich und all der Reichtum ist nicht wirklich viel wert. Es kann im Nu weg sein. Und es war sehr unbehagen für diesen Mann, der dann da saß. Er konnte das gar nicht genießen und hat eingesehen, okay, ich will das gar nicht haben. Es schwebt das Schwert darüber. Das Gericht ist da. Es ruht über dieser Welt. Und wie gesagt, hier ist dieses Argument. Wenn Gott die mächtigste und böseste Macht im Universum bereits besiegt und gerichtet hat, dann wirst du ihr nicht entkommen. Das Argument vom Größeren zum Geringeren. Und wir können anhand der Schrift beweisen, dass die Sünde, der Unglaube an Jesus Christus, dich verdammen wird. Du wirst zu diesem Gericht kommen. Wir können anhand der Schrift aufzeigen, dass allein die Gerechtigkeit, also die das vollkommene Halten des Gesetzes nur bei Jesus gefunden wurde. Nicht in deinem und meinem Leben. Bei uns ist nichts Gutes, sagt die Bibel. Und wenn du nicht im Glauben umkehrst, dann wirst du vor dieses Gericht kommen. Du wirst keine Chance haben. Das Schwert wird fallen. Und das bedeutet am Ende die Hölle. Und das ist genau das, wo der Heilige Geist hinwirkt, dass er den Menschen das zeigt. Und Jörg hat das vor kurzem auch noch gesagt. Und wir wollen davon nicht schweigen. Warum nicht? Weil die Bibel davon nicht schweigt. Hölle kannst du heute nicht mehr erzählen. Sünde ist so ein böses Wort. Das ist die Sprache dessen, worum es geht, die Ernsthaftigkeit dessen. Wo der Geist zeigt, du glaubst nicht, du brauchst Christus. Achte darauf, wo du landen wirst, wenn du nicht glaubst. Und die einzige Frage ist letztlich, wie reagierst du über diese überführende Kraft des Heiligen Geistes? Und da sind wir jetzt bei der Folge. Es geht um dich persönlich. Und es gibt nur zwei Möglichkeiten der Reaktion. Umkehr oder Ablehnung. Wer diese Überzeugung, dieses Wirken des Geistes, was wir durchaus auch merken, ablehnen, wenn wir dieses Rufen ablehnen, dann ist das Ende gewiss, das Verderben. Und das ist nicht gut, das ist Hölle für immer und ewig. Aber wir haben gerade von dem Sieger gesungen, der die Hölle besiegt hat. Nein, das steht da nicht mehr, stand früher mal da, glaube ich, ne? Aber er hat die Sünde besiegt und deswegen auch in der Folge die Hölle. Reicht deine Gerechtigkeit aus, dass der Tod dich nicht festhalten kann? Dass du der Hölle entzogen wirst? Und die Bibel gibt eine klare Antwort. Nein. Kein Mensch ist gerecht, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Du hast kein bisschen, was du vorweisen könntest, was genügen würde zu sagen, Jesus, nimm mich in dein Reich auf. Jesus selbst hat es alles getan. Das ist die einzige Möglichkeit. Wir sehen das bei Paulus, der sagte, hey, ich hab alles gemacht. Ich war in passiver Art und Weise der beste Jude, den man sich vorstellen kann, aus dem reinen Stamm. Ich war in aktiver Art und Weise der beste Jude, den man sich nur vorstellen kann. Ich habe das ganze Gesetz gehalten, äußerlich gesehen, untadelig geworden im Gesetz, Philipper 3, Vers 6. Aber was sagt er dazu? Es ist alles Dreck, es ist alles Mist, was ich selber tue. Martin Luther, der gekämpft hat. Wie entrinne ich diesen zornigen Gott? Wie kann ich gerecht vor Gott werden? Und irgendwann ging ihm, wie er sagt, die Pforte des Paradieses auf. In Römer 1, 16 und 17. Es ist nicht mein Tun, nicht meine Gerechtigkeit. Es funktioniert nicht. Es ist Jesu Wirken, seine Gerechtigkeit. Und davon möchte der Geist überführen. Der Heilige Geist ist in dieser Welt, weil die Welt nicht an Christus glaubt. Und der Beweis ist wegen dieser Sünde. Und deswegen klagt er die Welt an und sagt, hey, du glaubst nicht, das ist deine Sünde. Und der Heilige Geist ist in dieser Welt, weil Christus eben zum Vater gegangen ist, als vollkommen Gerechter, Bestätigter. Und wegen dieser Gerechtigkeit klagt der Heilige Geist die Welt an. Sagt, hey, es funktioniert nicht mit deiner Gerechtigkeit. Der Heilige Geist ist in dieser Welt, weil Satan durch das Kreuz gerichtet ist. Um den Menschen hier in dieser Welt zu dienen, so sagt Jesus dann später, die mit ihm leben und wegen dieser Gerechtigkeit klagt der Heilige Geist die Welt an und sagt, hey, es wird ein Gericht geben. Beachte das. Du hast es gehört. Und das Mittel, welches der Geist nutzt, bist du und ich. Deine Verkündigung, das Mittel, was er nutzt, ist das hier. Durch unsere Verkündigung, aber auch, wenn Menschen es lesen, dass sie überführt werden. Dass sie merken, es ist lebendig. Das an sich ist lebendig, sagt die Schrift von sich selbst. Und es nutzt der Geist, dass es in ihnen wirksam wird. Lass dich heute überführen, du persönlich, der du nicht an Jesus Christus glaubst. Und ich weiß, dass viele hier sitzen, und das ist gut, die überführt worden sind, ganz persönlich, die gemerkt haben, ich habe es verrafft, ich kann es nicht. Ich brauchte Jesus. Ich lebe mit Jesus. Und für dich soll es ja heute, und darum geht es ja, eine Ermutigung sein. Dieses Wirken des Geistes ist für dich und mich eine Ermutigung, dass wir uns nicht abkrampfen müssen. Wir müssen Matthäus 28 aufschlagen. Es ist wichtig, dass wir das sehen. Da haben wir diesen Missionsbefehl. Das ist das, wo wir aktiv sein sollen, wo wir hingehen sollen, Jünger machen sollen, verkündigen sollen, taufen sollen, lehren sollen. Und das ist ein Auftrag. Da haben wir quasi Checkliste bekommen, aber es wäre Krampf, und Katastrophe, wenn wir nicht einen Vers vorher und einen Vers nachher hätten. Matthäus 28, ich lese ab Vers 18. Jesus trat zu seinen Jüngern und redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Tatsache, er hat alle Macht. Und deswegen, sagt er jetzt hier, eingebettet, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Jetzt kommt der zweite Teil dieses, ja, Sandwiches. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Es ist eingebettet in die Zusagen, in die Versprechen Jesu Christi. Dein und mein Auftrag. Es wäre ein Krampf und Katastrophe, wenn wir diese nicht hätten. Wenn wir nicht losgehen könnten und wissen, er hat alle Macht. Wir dürfen ihm vertrauen. Und er wirkt durch diesen Geist, diese kräftige, wirksame Macht. Und dass er da ist, durch seinen Geist, alle Tage bis zum Ende. Es ist so wichtig und ermutigend zu sehen. Jesus ist da. Darum sei aktiv, denn der Geist wirkt. So einfach können wir es formulieren. Der Geist wirkt, dann gibt es nichts zu rütteln. Aber wir sollen nicht passiv sein. Wir sollen uns nicht zurückhalten, sondern aktiv sein. Den Menschen Christus verkündigen. Zwei Aufgaben des Geistes, damit du in deinem Auftrag ermutigt wirst. Zieh los. Lass den Löwen von der Kette. Das ist er hier. Und sei aktiv, denn der Geist wirkt. Und der Heilige Geist, und das ist der zweite Aspekt, den wir hier finden, er arbeitet für die Jünger. Wir gehen nochmal zurück ins Johannesevangelium, Kapitel 16, und lesen zunächst die Verse 12 und 13. Jesus sagt: Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen. Also, wir setzen uns nochmal in die Situation der Jünger. Die Wahrheiten der letzten Minuten und Stunden, die sie gehört haben, waren so überwältigend. Sie waren völlig entmutigt, sie waren mit Angst dort, sie waren traurig. Sie hatten ein verschobenes Urteilsvermögen, sie stritten um den höchsten Rang im Reich Gottes und hatten diese Gedanken, boah, er hat die Römer nicht gestürzt, also von Daniel her kommend, sollte derjenige über die Welt auch herrschen. Die Führer Israels hassten ihn, es gab keine Erweckung so richtig im Land, also irgendwie passte alles nicht und sie waren verwirrt. Wo ist diese Herrlichkeit, wo ist das Himmelreich? Wenn Jesus von seinem Leiden versprach, sie verstanden es nicht. Und Jesus sagt: Ich könnte euch eigentlich noch so viel mehr sagen. Ich habe euch noch so vieles zu sagen. Aber ihr könnt es jetzt nicht tragen, ihr könnt es nicht ertragen, ihr könnt es nicht greifen, ihr könnt es nicht verstehen. Aber er sagt was? Was sagt der Text? Jetzt nicht. Noch nicht. In diesem Moment funktioniert es nicht. Und dann geht der Trichter quasi andersrum auf. Mit Vers 13. Wenn jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er diesen Dienst weiterführen. Für euch, an euch. Er ist derjenige, der für euch arbeitet, den ich senden werde. Wenn der Geist da ist, dann wird er in Bezug auf diese Möglichkeit und die Tragfähigkeit der Jünger, diese Dinge zu verstehen, zu durchdringen, diese Aufgabe vollends erfüllen. Indem er zunächst in die Wahrheit führt. Schaut mal, wie der Heilige Geist beschrieben wird. Er wird als Geist der Wahrheit auch beschrieben. Das, meine Lieben, ich versuche das so ein bisschen hier verständlich zu machen, es geht letztlich hier darum, dass die Jünger dazu befähigt werden, das Neue Testament aufzuschreiben. Dass sie von den Dingen aufschreiben, die kommen werden. Gerade Johannes hat einen Riesenteil davon geschrieben. Petrus hat davon berichtet. Markus hat davon berichtet, wahrscheinlich durch Petrus und so weiter. Es geht letztlich darum, dass wenn der Geist der Wahrheit das tun wird, und wenn er der Geist der Wahrheit ist, wo kein Irrtum ist, dass er letztlich damit auch die Irrtumslosigkeit des Neuen Testaments ankündigt. Ich hoffe, wir kriegen diesen Sprung hin, wenn wir verstehen hier, dass der Geist in den Jüngern wirken wird, dass sie das letztlich aufschreiben werden, was Jesus ihnen noch nicht alles gesagt hat. Also die Erklärung dessen, was Jesus schon gelehrt hat, wird in den Briefen und dann auch für das Kommende, was am Ende von Vers 13 hier steht, besonders auch in der Offenbarung dann deutlich. Die Apostel und die Gefährten, sie haben die Evangelien verfasst. Sie haben, und Jesus ist auch dem Paulus begegnet und der Geist wirkt auch in ihm, die Briefe verfasst, die Theologie der Evangelien, wenn man so möchte. Und letztlich die Offenbarung, das Kommende, das Zukünftige, was noch kommen würde. Der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit, bei ihm gibt es kein Irrtum. Und deswegen ist das, wie er die Schreiber inspiriert hat, vollkommen wahr und irrtumslos. Und Jesus beschreibt, wie das funktioniert. Ja? Der Geist macht das nicht aus sich selber, sondern Jesus sagt ihm das. Wird euch wahrheiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Vers 14 dann, er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Er wird das von Jesus bekommen. Jesu Werk wird weiter ausgeführt und zur Vollendung gebracht. Wir haben alles, was wir brauchen hier. Das ist das, was die Jünger getan haben. Er redet nicht aus sich selbst, er wird reden, was er hören wird. Der Text sagt von Jesus selbst, Vers 14, und er wird das Zukünftige, das Kommende verkündigen. Und das ist dieser zweite Aspekt, den wir uns anschauen wollen. Unser Herr Jesus Christus spricht hier über das Wirken des Geistes, der uns insbesondere eben das Neue Testament geschenkt hat. Die Welt wird angeklagt durch die Schrift und durch unser Zeugnis über Jesus Christus, dass wir den gekreuzigten und auferstandenen verkündigen, predigen, auf ihn hinweisen. Der Heilige Geist ist der Urheber genau dieser Schrift, mit der wir das tun. Er ist der Geist der Wahrheit, der uns die Wahrheit gibt, die Wahrheit, die wir weitergeben. Das ist ein unglaublich wichtiger Abschnitt hier, zu verstehen, dass hiermit die Vorabbeglaubigung des Neuen Testamentes quasi gelegt wird durch Jesus. Und welche Personen sind involviert? Und das ist auch so spannend. Ja, euch, also es geht um die Jünger, aber die ganze Dreieinigkeit ist hier mit involviert. Wenn wir Vers 15 dann noch lesen, dann lesen wir auch noch vom Vater. Alles, was der Vater hat, ist mein. Wir sehen hier diese enge Verbindung von Jesus und ihm. Darum sagte ich, dass er von dem Meinen nimmt und euch verkündigen wird. Was Vater und Sohn, die eins sind, verkündigen wollen, das nimmt der Geist und hat es inspiriert für die Jünger uns niederschreiben lassen. Das Neue Testament ist beglaubigt. Und wir müssen noch mal einmal zurückspringen. Wir sind darüber schon mal gestolpert, in Johannes 14, Vers 26. So ein kleiner Rückblick, was genau in diesen Zusammenhang passt. Johannes 14, Vers 26. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, wird euch alles lehren und euch an alles erinnern. Er wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt bei der Inspiration, dass sie genau wissen und verstehen und verkündigt bekommen, was sie aufschreiben sollen. Seine Jünger. Das ist dieser Doppelaspekt. Der Geist lehrt und sie erinnert. Ja, das haben sie natürlich auch gebraucht, um das, was sie dann auch niedergeschrieben haben, zu verkündigen. Aber letztlich ist das Gelehrte, was Jesus ihnen gesagt hat, hier in den Briefen deutlich gemacht. Die Lehrbriefe. Weil er versprochen hat, der Geist, Matthäus, er wird dafür sorgen, dass du dich erinnern wirst an diese wichtigen Dinge, die du in deiner Art und Weise, Persönlichkeit, wie du bist, aufschreiben wirst. Markus, der gar nicht hier war, weil er wahrscheinlich durch Petrus genau dieses Evangelium aufgeschrieben hat. Lukas, der auch nicht da war, aber wir lesen das, er ist der Wissenschaftler, der Arzt, der hingegangen ist zu den Menschen, zu den Zeugen, den Augenzeugen und auch sicherlich zu den Jüngern und sie befragt hat. Lukas 1, 1 bis 4 sehen wir sein Vorgehen, wie er das macht und dass er das auch inspiriert durch den Geist aufgeschrieben hat. Johannes, er war da, der zu seiner Brust lag vorher. Er würde das alles verstehen und er würde sich erinnern daran. Und Johannes macht es im Evangelium manchmal deutlich. Damals haben wir das gar nicht kapiert. Aber jetzt, wo der Geist da war, wir verstehen das. Und er hat es aufgeschrieben. Er hat Briefe geschrieben. Und er hat das Kommende, die Offenbarung vor allem, verkündigt. Damit nochmal zurück, dass er eben auch zusätzliche Offenbarung verkündigen wird. Dass er das, Und wir lesen auch in den anderen Lehrbriefen, auch Petrus, wie gesagt, schreibt von zukünftigen Dingen, Paulus schreibt von zukünftigen Dingen, aber vor allem auch Johannes mit der Offenbarung. Und das, meine Lieben, wir können es nachvollziehen. Es ist so ein Trost, den die Jünger hier an diesem Moment bekommen. Sie stehen da völlig verwirrt und kaputt und sollen diesen Auftrag weiterführen, es zu verkündigen und die Menschen zu Christus führen, es zum Reich Gottes führen. Und Jesus sagt ihnen, es kommt einer. Er wird für alles sorgen und er gibt euch das, was ihr aufschreiben werdet. Und ihr werdet durch ihn die Kraft haben, Zeugen zu sein in Jerusalem, in Judäa, Samaria, bis an die Enden der Erde, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Die Kraft dieses Geistes. Und in dem Schreiben und durch die Verkündigung dieses Wortes wirkt der Heilige Geist. Und das ist die Ermutigung, die sie bekommen haben, die heute nicht anders ist. Wenn wir daran denken, Matthäus 18 und nur Vers 28 und nur Vers 19 sehen, geht hin, es wäre eine Katastrophe, wenn diese Macht und dieses Wirken nicht da wäre. Wenn es nur auf uns ankäme. Aber Jesus sagt, hier habt ihr alles. Ihr braucht das, verkündigt das, das ist es. Lasst das von der Kette. Und das ist noch der Prüfstein, den Jesus mitgibt in Johannes 16, die letzten beiden Verse, 14 und 15. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein, darum sagte ich, von dem Meinen nimmt er und wird euch verkündigen. Der Heilige Geist arbeitet an Jüngern, indem er Christus verherrlicht. Er sagt ihnen alles, was sie wissen müssen. Und dadurch verherrlicht er den Christus. Dadurch wird Christus groß gemacht, weil Christus die zentrale Person dieses Buches ist. Auch im Alten Testament tatsächlich. Alles weist auf Jesus hin. Wir haben schon verschiedene Typen, Vormuster, die auf Jesus hinweisen. 1. Korinther 10 lesen wir davon, dass Christus dieser Fels war, von dem Mose geschrieben ist. Das ist so wahnsinnig, wie auch schon im Alten Testament immer wieder genau der Bezug zu Jesus gebracht wird. Nicht nur an den deutlichen Stellen, es wird der Sohn kommen aus dem Stamm Isais, er wird in Bethlehem geboren werden und so weiter. Aber hier ist die Hauptaufgabe des Heiligen Geistes, Christus zu verherrlichen, ihn groß zu machen, den Scheinwerfer auf Jesus zu richten. Er wird das, was von Jesus ist, nehmen und den Jüngern verkündigen. Schreib das auf. Paulus macht das an einer Stelle auch so deutlich oder mehreren. Ich habe vom Herrn empfangen, was ich nun euch überliefere. 1. Korinther 11. Und das, was Jesus ihnen zu sagen hat, das können sie jetzt noch nicht tragen, aber der Geist wird sorgen, dass alles zusammenkommt in einer vollkommen abgeschlossenen Sache. Wir brauchen nicht mehr. Und durch das Bekanntmachen der Person Christi verherrlicht der Geist Jesus Christus. Dass er uns in dem Buch hier bekannt gemacht hat und folglich auch in der Verkündigung. Und das ist dein und mein Auftrag. Durch unsere Verkündigung, durch das Hinweisen auf Christus, verherrlicht der Geist Christus. Er macht ihn groß. Das ist dasselbe, was wir heute tun. Wir schreiben keine neutestamentlichen Bücher. Das ist abgeschlossen. Wir sollen nichts hinzutun. Aber wir verkündigen das, was dort steht. Und dadurch verherrlichst du Jesus Christus unter anderem. Und so sehen wir hier, die ganze Dreieinigkeit ist an diesem Prozess beteiligt. Der Vater und der Sohn verkündigen dem Geist, der das inspiriert. Und dieses Wissen über die Wirkkraft, sie begeistert mich. Es ist unglaublich, was hier beschrieben steht, was einerseits in der Welt passiert, wir haben es gerade angeschaut, aber was auch gegenüber den Jüngern passiert, was der Geist tut, dessen wir uns wahrscheinlich noch viel stärker bewusst werden müssen, diese Kraft, die Tote auferweckt. Was für eine Ermutigung im Kontext der Entmutigung für den Auftrag. Und vielleicht sitzen wir genauso manchmal da und sind entmutigt und wissen gar nicht, ich traue mich nicht zu reden und ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Und wir haben das Neue Testament, wir haben alles, was wir brauchen. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch und auch unter euch wohnen. Zur Lehre, zur Verkündigung. Dass wir wissen, was da ist. Wie wir es mit unseren Worten beschreiben können, das Evangelium, und es weitergeben. Wir haben das irrtumslose Wort, wir haben die autoritative Schrift. Sie hat Autorität, weil sie von Gott ist. Wir haben die Evangelien, wir haben die Lehre, wir haben die Geschichte und wir haben letztlich auch die Offenbarung. Wir haben die Briefe, die die Lehre von Jesus erklären, beschreiben, den lehrmäßigen Ratschluss verkündigen. und das Zukünftige, vor allem, wie gesagt, in der Offenbarung, was es zum Abschluss bringt. Wir haben alles in der Hand. Und damit können wir getrost den Missionsauftrag antreten, weil wir getrost nach vorne schauen können. Weil jeder, der an Jesus Christus glaubt, weiß, wo es hingeht. Und diese Kapitel, Offenbarung 21 und 22, mehr und mehr lieben lernen wird. Und zugleich, und das ist das Gute hier, gibt Jesus durch den Geist noch den Prüfstein. Wenn es um Lehre, um Predigten, um Podcasts, was auch immer du dir anhörst, geht. Hier gibt er noch den Prüfstein. Christus verkündigen. Und die Frage ist, verherrlicht es Christus? Verherrlicht es Christus? Und daran können wir jede Predigt, jede Lehre messen. Weist sie auf Christus hin und verherrlicht es Christus. Paulus macht das im Philipperbrief so seltsam deutlich. Die Gemeinde hat gesagt, hey, ihr seid Leute, die predigen aus Neid und Streit. Und Paulus sieht das, worum es im Kern bei ihnen trotzdem geht, auch wenn die Motivation falsch war. Christus wird verkündigt. Und er sagt, es ist das entscheidende Element, dass wir den Gestorbenen und Auferstandenen verkündigen. Lasst den Löwen von der Kette. Ich glaube, Spurgeon hat das gesagt über das Wort. Das ist es, was wir von der Kette lassen müssen. Nicht das, was wir in unseren Philosophien und vielleicht in unseren argumentativen Sachen uns zurechtlegen. Das ist der Löwe, der brüllt, den wir von der Kette lassen müssen. Und daran dürfen wir prüfen und messen, verherrlicht es Christus. So sagt Johannes auch später in seinem Brief, jeder Geist, der Christus verkündigt, verherrlicht, der ist derjenige, der Christus wahrhaft bekräftigt. Aber einer, der Christus verhüllt, der ihn verbiegt oder der ihn verleugnet, dieser Geist ist nicht aus Gott. Wir müssen Unterscheidungsvermögen lernen. Und das ist ein Prüfkriterium. Verherrlicht es Christus, macht es Jesus groß. Mach Gebrauch davon. Messe daran. Alles in deinem Leben. Argumentiere alleine hiermit. Das ist die Schrift, die wir haben. Die Jünger, oder einige der Jünger für uns niedergeschrieben haben. Ohne Irrtum. Weil sie vom Geist inspiriert sind. Und es ist die Autorität über dein und mein Leben. Und so hoffe ich, dass wir ein Stück weit von diesem Doppelwumms, und wie gesagt, Olaf Scholz und kein anderes Beispiel kann daran ranreichen, was diese wirksame Kraft im und an den Menschen wirkt, des Heiligen Geistes, dass wir diesen Stück weit mehr verstanden haben, vielleicht begeistert sind davon, wie dieses Wirken ist, ermutigt sind davon, auch für unseren Auftrag zu sagen, ja, wir brauchen das verkündigen und der Geist wirkt. Er ist es, der letztlich auch in der Folge die Herzen der Menschen erreicht, mit dem lebendigen Wort. Es geht um Leben und Tod. Es geht um Überzeugung und Glaubwürdigkeit. Der Heilige Geist hat dafür gesorgt. Nimm es, mach Gebrauch davon, damit Christus verherrlicht wird in allem. Amen.